SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Stuttgart. Wenn es um die schwäbische Metropole geht, dann habe ich als alte Preußin ehrlich gesagt so meine Vorurteile im Kopf. Es gab da nämlich mal einen Stuttgarter Freund in meinem Leben und ich weiß noch sehr genau, wir kamen damals an in Stuttgart, parkten das Auto und prompt tönte es vom Gehsteig. Gäh, so könne sie aber nicht stehe bleibe. Entschuldigung an alle Stuttgarter für den kläglichen Versuch, den Dialekt korrekt zu imitieren. Aber ich schwöre, das Problem war minimal. 5 Zentimeter vielleicht ragte der Vorderreifen über die Parkmarkierung und ich dachte nur, was für eine spießige Stadt. Von diesem kleinen Stuttgart-Trauma habe ich Anna-Katharina Hahn geschrieben, vor ein paar Wochen war das, als ich Frau Hahn für ein Interview angefragt habe. Sie ist ja die bekannteste zeitgenössische Autorin Stuttgarts und morgen kommt ihr neues Buch heraus. Ja, und Anna-Katharina Hahn hat nicht nur das Interview zugesagt, sondern mich sogar persönlich vom Bahnhof abgeholt.
Frau Hahn, ich erkenne Sie trotz Maske.
Willkommen in Stuttgart. Ich habe Ihnen noch eine Butterbrezel mitgebracht, damit Sie nicht von Stuttgart so einen schlechten Eindruck haben.
Mit Butterbrezel hat sie mich empfangen. Der besten Brezel der Stadt, wie sie sagte, Anna-Katharina Hahn. Gleich geht's hier im Lesenswertmagazin um ihr neues Buch. Und vorher sage ich Ihnen aber noch, was Sie in dieser Sendung noch erwartet. Wir schauen nämlich auf die literarische Podcast-Szene. Podcasts werden ja immer beliebter und auch für Literaturfans ist einiges dabei. Welche sich lohnen, das erfahren Sie gleich bei uns. Und außerdem ist Andreas Ammer zu Gast, der kreative Kopf hinter dem ARD-Buchmagazin Druckfrisch. Ein großer Leser und ein großer Reisender. Und er empfiehlt ein Buch, mit dem man um die Welt reisen kann. Und für alle gestressten Homeoffice-Eltern habe ich noch ein schönes Kinderbuch aus Frankreich dabei. All das gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Aber jetzt geht's erstmal, wie angekündigt, nach Stuttgart. Aber nicht zu den bekannten Orten Staatsgalerie, Wilhelma, sondern in den Osten der Stadt. Dort war ich mit der Autorin Anna-Katharina Hahn unterwegs, denn dort spielt ihr neuer Roman, der morgen erscheint. Aus und davon heißt er und so viel darf ich schon mal verraten. Der hat uns hier bei Lesenswert wirklich gut gefallen, ist das Buch der Woche geworden. Im Mittelpunkt des Buchs stehen zwei Frauen, zum einen die Elisabeth in ihren 70ern, und die übernimmt für ein paar Wochen die Betreuung ihrer Enkel, Bruno und Stella, und verlässt dafür ihr schickes Häuschen im Stuttgarter Süden und zieht in die Wohnung ihrer Tochter Cornelia in den Stuttgarter Osten. Denn Cornelia hat sich eine Auszeit genommen, ist in die USA geflogen. Ja, und die Elisabeth zieht da zwar hin in den Stuttgarter Osten, ist aber von der Gegend so gar nicht begeistert.
Wir laufen jetzt runter zum Ostendplatz, wo Cornelia wohnt und wo Elisabeth, Cornelias Mutter, die Pflicht hat, auf ihre Enkel aufzupassen.
Und zwar im Ostendloch, wie sie die Wohnung ihrer Tochter nennt.
Ja, genau. Und Elisabeth ist überhaupt nicht begeistert davon, dass Cornelia als alleinerziehende Geschiedene jetzt nach Stuttgart-Ost gezogen ist. Für Elisabeth ist der Stuttgarter Osten im Jahr 2017, da spielt der Roman, immer noch das, was sie aus ihrer Hochzeit in den 70ern, 80ern, als sie noch berufstätig jeden Tag da mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren ist, kennt. Also sie kennt den Gaskessel, den alten Schlachthof mit den baumelnden Tierhälften und den Osten als Arbeiterviertel. Dabei ist das alles ja inzwischen sehr anders und das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Ja, genau, Frau Hahn, das sehe ich nämlich. Oder kommt die Straßenbahn? Da sind wir schon mittendrin im Interview, im spazierenden Interview mit Anna-Katharina Hahn durch den Stuttgarter Osten. Und sie hat es ja gerade erklärt, das ist ein früherer Arbeiterbezirk. Heute stehen da viele kleine, schmucke Backsteinhäuschen. Ganz gemütlich eigentlich, aber Anna-Katharina Hahn kennt diesen Stadtteil, genau wie ihre Protagonistin Elisabeth, noch so ganz anders als eher verrufenes Viertel. Frau Hahn und ich, wir haben uns dann da ein ruhiges Plätzchen für unser Interview gesucht und ich wollte natürlich erstmal genauer wissen, was Anna-Katharina Hahns persönlicher Bezug zum Stuttgarter Osten ist. Wieso haben Sie sich entschieden, die Geschichte hier spielen zu lassen?
Ja, also ich grase meine Stadt so ein bisschen ab und interessiere mich für die Viertel, die ich eben noch nicht so gut kenne. Und Stuttgart-Ost, dazu habe ich eine besondere Beziehung, weil ich jeden Tag mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu meiner weiterführenden Schule gefahren bin. Und der Osten hatte immer so ein Geschmäckle. Da ist der große bedrohliche Gaskessel. Da sind die Schlachthofanlagen, wo in den 80ern noch die Schweine- und Rinderhälften einen Haken rumgeschoben wurden und es sah alles wirklich morgens um 7:30 auf nüchternen Magen wirklich gruselig aus. Und wir haben immer am Fenster der Bahn geklebt und geguckt, ob man es wieder sieht, und hat sich dann wohlig gegruselt und auch gefürchtet davor. Und dann halt auch wirklich so die ganz andere Stimmung, kleine Häuschen. Ich kam aus einem freistehenden Einfamilienhaus. Einfach ein Kontrast. Und diesen Kontrast, den Osten zu entdecken für mich selbst und einzubinden in meine innere Landkarte, also mein Revier, was ich markiere, indem ich mir die Stadt erschreibe, das war auf alle Fälle ganz wichtig für mich.
Wie haben Sie das dann gemacht, ganz konkret? Sind Sie dann einfach hier immer rumgelaufen, mit den Leuten ins Gespräch gekommen? Haben Sie hier gewohnt ein bisschen?
Also gewohnt habe ich hier nicht, aber ich habe mich tatsächlich wirklich hier tageweise den ganzen Tag aufgehalten, auch zu Tageszeiten, in denen meine Figuren hier unterwegs waren. Ich habe mich in verschiedene Kneipen, Cafés und Dönerläden gesetzt und in die Bäckerei und habe einfach beobachtet, so wie ich sonst auch mache. Und natürlich habe ich auch gelesen, also es gehört immer dazu, den Ostend-Roman von Esser natürlich, der ein absolutes literarisches Monument für dieses Viertel ist, und natürlich auch noch mal so ein bisschen die Geschichte, aber eben selbst mein Flanieren und Rumlaufen und einfach gucken, was erinnere ich noch von früher, denn ich hatte eben diesen Schulweg und es hat sich sehr viel geändert. Aber finde, Orte haben schon ihre Seele, beziehen sie eben aus der Verbindung von gestern und heute.
Und dass die Autorin die Gegend eigentlich richtig lieb gewonnen hat, das habe ich auf unserem kleinen Interviewspaziergang immer wieder gemerkt. Einmal zum Beispiel blieb sie mit leuchtenden Augen vor einem Schild stehen.
Und hier sieht man zum Beispiel das Schild, warum zur Stadt, wenn es auch der Osten hat. Also es gibt wirklich einen schönen Lokalpatriotismus. Es gibt viele Geschäfte, die auch das Ost im Namen haben. Also Kiosk zum Beispiel statt Kiosk.
Hier ist was?
Der Kiosk.
Ach, der ist ja auch im Buch, ne?
Der Kiosk des Ostens sozusagen. Und hier ist die Apotheke, da sitzt Elisabeth auch an dem Brunnen.
Hier ist das Ostend-Kebab.
Ja.
Also man kann mit ihrem Buch in der Hand, kann man im Prinzip komplett hier den Stuttgarter Osten erkunden, ne?
Ja, ich hoffe, dass alle Straßen stimmen, und ich habe mir natürlich auch die eine oder andere Freiheit genommen, wie bei den anderen Büchern auch.
Und in welche Richtung würden denn jetzt die Familie von Cornelia aus dem Buch wohnen?
Wo also hin? Die würden, wenn wir jetzt hier über den Zebrastreifen gehen und am Kiosk vorbei links, würden die in einem dieser Häuser wohnen.
Und über die Familie im neuen Roman haben wir natürlich auch gesprochen. Aber jetzt machen wir hier im SWR 2 Lesenswert Magazin erstmal kurz Pause von Stuttgart. Musikalische Pause mit Milo und der Live-Version von She Might, She Might. She's too blue eyed. Possibly. Then again, she couldn't be. And 1, 2, and she knows kung fu. 3, 4, kicked in my door. 5, 6, I can't believe it. What a mess I'm in. And she might, she might, she might shake up. Make me do the best I can. Come on. Oh, 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 what has she done? And oh, 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 she might be her, she might be the one I'm into being. Probably, yeah. Then shake up and
might be the one. And she might be her, she might be the one. Be the
Am letzten Mittwoch stand ich hier im SWR in Baden-Baden, wo dieses kleine Feinliteraturmagazin produziert wird, im Büro. Und ein Kollege kam vorbei und rief mir zu, du, der Rolf Hochhuth ist gestorben. Und ich dachte nur, wer? Aber dann fiel es mir doch ein. Rolf Hochhuth, klar, von dem habe ich an der Uni gelesen. Das war der, der ganz Deutschland in Aufruhr gebracht hat mit seinem Theaterstück »Der Stellvertreter«. Und dabei hatte Hochhuth in diesem Stück einfach mal das angeklagt, was sowieso alle wussten, nämlich dass Papst Pius zur Zeit der NS-Herrschaft nichts unternommen hat, um den Mord an den Juden zu verhindern. Eine Welle der Entrüstung brach damals über den jungen Dramatiker herein und so ging es dann eigentlich sein ganzes Berufsleben weiter. In den späten 70ern zum Beispiel sorgten zwei Stücke von ihm dafür, dass der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger zurücktreten musste. Und Anfang der 90er prangerte Hochhuth das Verhalten der Treuhand nach der Wende an. Und immer gab es heftige und wichtige gesellschaftliche Debatten. Also irgendwie hat der Mann wirklich ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wo es wehtut. Rolf Hochhuth ist also vor ein paar Tagen gestorben mit 89. Und wir haben natürlich hier in der Redaktion überlegt, wie wir an Rolf Hochhuth erinnern. Denn heute am Sonntag sind alle Nachrufe gesendet. Aber meine Kollegin Sharon hatte da eine Idee, hat im SWR-Archiv gestöbert und tatsächlich einiges gefunden. Rolf Hochhuth hat ja auch Gedichte geschrieben und wir finden, das ist doch eine schöne Form, um an den großen Dramatiker zu erinnern. Das Gedicht, das wir jetzt hören, das beweist, dass Rolf Hochhuth durchaus auch Humor hatte. Es heißt »Bergmänner und Bischöfe«.
Kürzlich hat Gott die Welt entdeckt, zufällig und zum ersten Mal. Seit er sie zum Leben erweckt. Und der, wie heißt dieser Pickel da unten? Petrus erläutert, Erde heiße der Stern. So, so, hat man Bewohner dort gefunden. Majestät, antwortet Petrus gekränkt, von diesem Planeten stamme auch ich. Interessant, ruft Gott, aber was zwängt sich für verhustes Gesindel da aus dem Loch? Petrus schluckt, dann spricht er tapfer, Bergmänner sind die und schuften doch, genau wie du, Herr, es uns auferlegt. Was? Schreit der Alte, unterstellst du mir? Halten zu Gnaden, sagt Petrus erregt. Halt's Maul, ruft Gott. Und gequält sieht in der Grube ein schlagendes Wetter. Wer hat den Männern da erzählt, ich hätte diese Schinderei befohlen? Wenn solche Schweinereien doch passieren, dann bleibe diese Erde mir gestohlen. Majestät, sagt Petrus, diese Kumpel verdienen ihr Brot im Schweiß des Angesichts. Genau dies verlangtest du doch von ihnen. Die armen Idioten, klagt Gott. Ja, denken die ernstlich, das hätte ich wörtlich gemeint. Und krümmt sich vor Ekel. Ihn abzulenken, zeigt Petrus ihm rasch in Rom das Konzil. 1000 Bischöfe singen im Petersdom, Kardinäle und Papst. Und das Orgelspiel hört selbst noch Gott und hat seine Freude an der Prachtversammlung in Seide und Gold. Witzig, diese spitzigen Hüte der Leute. Und Gott fragt, was diese Sänger vereint. Das Wissen, o Herr, gibt Petrus zur Antwort, mit dem Schweiß, das sei nicht so wörtlich gemeint.
Find it hard to to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
Mad World, ein Song, der irgendwie immer passt. Sie hören das Lesenswert-Magazin, vielleicht ja gar nicht klassisch im Radio, sondern irgendwo von unterwegs im Podcast zum Beispiel. Denn auch von uns gibt's einen Podcast, den Sie abonnieren und dann auf dem Handy hören können. Das Medium Podcast ist ja noch relativ jung, boomt erst seit ein paar Jahren so richtig und auch für Literaturfans ist da einiges auf dem Markt. Riesenauswahl. Aber welche Literaturpodcasts lohnen sich? Das hat sich meine Kollegin Marcella Drumm auch gefragt und stellt Ihnen jetzt ihre drei liebsten Literaturpodcasts vor.
Gleich im ersten lohnenswerten Literaturpodcast heißt es: Raus aus dem gemütlichen Sessel und Abmarsch. Loslaufen durch die Gegend. Ein literarischer Spaziergang.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Möller und ich laufe beruflich mit Leuten durch die Gegend. Also zumindest in diesem Podcast hier.
Christian Möller ist freier Journalist und Radiomoderator. Das Konzept seines Podcasts Durch die Gegend ist so einfach wie genial. Er bespricht nicht einfach nur Bücher, sondern geht mit den Autorinnen und Autoren spazieren und lässt sie selbst zu Wort kommen. Der Weg führt zu Orten, die die Schreibenden inspiriert haben oder die in den Romanen vorkommen. Christian Möller bleibt dabei immer uneitel, klug und unterhaltsam, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen.
Diesmal war ich unterwegs mit Julie C. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen,
die sonst eigentlich ungern über ihre Schreibprojekte spricht. Mit Christian Möller aber läuft Julie C. in der Mark Brandenburg durch die Gegend, wo sie auch ihren Bestseller Unter Leuten schrieb. Durch Wald und Feld, vorbei an kleinen Höfen mit Hund. Dabei spricht sie erstaunlich offen über sich selbst und ihr Schreiben.
Also ich war schon an dem Punkt, wo ich eigentlich dachte, ich lasse es jetzt. Ne? Also,
echt?
Ja, also dieser Druck, den Kritik halt erzeugt, der hat mir dann erstmal die komplette Fähigkeit, überhaupt irgendwas zu schreiben, genommen. Ich dachte eigentlich, das ist jetzt beerdigt so.
Liegt es am Gesprächspartner oder an der Bewegung? Die Interviews in diesem Podcast sind alle im Fluss und klingen im Gegensatz zu den vielen Verlagspodcasts, die es im Netz gibt, lebendig und ehrlich und nicht verkrampft und steril. Und die Geräusche im Hintergrund geben dem Hörer das Gefühl, mittendrin zu sein. Trotzdem ist der Podcast nicht im Vorbeigehen produziert. Man merkt bei jeder Folge die Arbeit und die Liebe, die dahinter steckt. Da hat nicht einfach nur jemand das Mikro draufgehalten. Hörspiele könnten nicht spannender sein. Noch wach, aber zu müde zum Lesen? Und dann soll es am besten noch ein ganz sachliches Sachbuch sein?
In trockenen Büchern.
So heißt der Podcast der Autorin Alexandra Tobor, die Unlesbares hörbar machen möchte. Im Gegensatz zu den meisten literarischen Podcasts beschäftigt sie sich nicht mit Belletristik, sondern mit Sachbüchern, die als besonders sperrig gelten. Das können komplizierte philosophische Schinken sein oder auch opulente Bildbände, wie der des Historikers Michel Pastoureau zur Farbe Schwarz.
Als ich klein war und noch wenig über die Welt wusste, hatte ich große Angst vor Nonnen und schwarzen Bärten. Und ich habe mich für sein Bildband über die Geschichte der Farbe Schwarz entschieden, weil wir in einer Zeit leben, die Ambivalenz immer schlechter aushält.
Alexandra Tobor, die Macherin von den trockenen Büchern, hat selbst einen schillernden Lebenslauf. Die studierte Soziologin stand mit ihrem Debüt über ihre eigene polnische Migrationsgeschichte, Sitzen vier Polen im Auto, bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste. In ihrem Podcast macht sie auch die sachlichsten Themen zu ihren eigenen persönlichen Themen und klingt dadurch nie langweilig oder verstaubt. Von Vorteil ist auch, dass die Autorin früher immer wieder in einer Buchhandlung gejobbt hat und daher weiß, wie man auch Ladenhüter charmant bewirbt.
Sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
In Sexy und bodenständig, der letzten Podcast-Empfehlung dieses Beitrags, reden zwei Autoren darüber, was am Schreiben so schwierig ist und wie genau Literatur entsteht.
Hallo,
hallo Till.
Jetzt habe ich dir dazwischen gequatscht. Hallo Alena, schön dich zu sehen.
Und auch wenn sich die beiden Autoren Till Räther und Alena Schröder in ihrem Podcast schon mal ins Wort fallen und sich blitzschnell die Bälle zuwerfen, als Hörerin und Hörer schaltet man trotzdem nicht ab. Schließlich neigen alle Podcasts dazu, ein bisschen geschwätzig zu sein. Im Idealfall funktioniert das trotzdem. Und zwar so, als würde man bei einer Party in der Küche zufällig ein Gespräch über Literatur aufschnappen, bei dem man zwar selbst nicht mitreden kann, bei dem man aber trotzdem gerne zuhört. In ihrem Podcast reden die Autoren über Vermeidungsstrategien beim Schreiben, Umgang mit Kritik oder ganz aktuell über das Schreiben in Corona-Zeiten.
Genau, wir Social Distancen schon, wie die Profis ja im Grunde schon immer.
Ja, stimmt,
wir sind
eigentlich so ein bisschen die Pioniere des Social Distancing.
Wie bei guter Literatur auch, merkt man bei dem lockeren Geplauder kaum, dass es auch um die großen Themen geht. Amüsant, aber trotzdem nicht oberflächlich. Sexy und bodenständig eben.
Sexy und bodenständig. Eine von drei Podcast-Empfehlungen meiner Kollegin Marcella Drumm. Und wenn Sie möchten, dann können Sie Marcellas Tipps wie alle anderen Beiträge des Lesenswert-Magazins nachhören. In unserem Lesenswert-Podcast zum Beispiel. Und nach der Musik von der wunderbaren Reggie Klassen geht's hier bei uns gleich nach Italien.
Träumst du wirklich nicht mehr von mir? Nicht mal, wenn du einsam bist, nicht mal, wenn das Leben leise ist. Träumst du wirklich nicht mehr von mir? Nicht mal, wenn ich größer bin, schöner bin, als ich bin. Siehst du mich und träumst du nicht? Ich glaub, das überlebe ich nicht. Ist da wirklich nichts mehr in dir, das sich in meine Nähe sehnt, heimlich unsere alten Wege geht? Ist da wirklich nichts mehr in dir? Da, wo wir uns näher waren, mehr waren, als wir waren. Denkst du an mich, vermisst das nicht? Ich glaub, das überlebe ich nicht. Oh, siehst du mich und träumst du nicht? Ich glaub, das überlebe ich nicht.
Die letzten Töne von Träumst du nicht von Reggie Klassen, eine Hamburger Künstlerin, die wunderschöne poetische Lieder geschrieben hatte, muss man leider sagen, denn sie ist Ende März viel zu jung gestorben, aber ihre Musik, die bleibt. Und nun kommen wir zu einer anderen großen Stimme, einer literarischen, Jhumpa Lahiri, amerikanische Autorin mit indischen Wurzeln, Pulitzer-Preisträgerin. Und was ich bei dieser Autorin wirklich interessant finde, sie hat mal eben die Sprache ihrer Bücher gewechselt. Bisher hat sie auf Englisch geschrieben, aber dann vor ein paar Jahren hat sie sich quasi verliebt ins Italienische. und lernt seitdem Italienisch wie besessen. Und ihr neues Buch, das hat sie auch direkt mal komplett auf Italienisch geschrieben. Alle Achtung. Wo ich mich finde, heißt es, meine Kollegin Margit Irrgang stellt Ihnen das neue Buch vor.
Die Protagonistin des neuen Romans von Jhumpa Lahiri ist eine namenlose Ich-Erzählerin. Viel erfahren wir nicht von ihr. Sie ist Mitte 40, lebt allein in einer ebenfalls namenlosen italienischen Stadt und arbeitet offenbar als Literaturdozentin an der Universität. Das äußere Leben dieser Frau ist ereignislos. Sie trinkt Kaffee in einer Bar, geht ins Museum, sitzt auf ihrem Balkon in der Sonne.
Das Einzelgängertum ist mein Metier geworden. Es ist eine eigene Disziplin. Ich versuche, mich in ihr zu perfektionieren, und doch leide ich darunter. Obwohl ich mittlerweile daran gewöhnt bin, lasse ich mich schnell entmutigen. Das wird der Einfluss meiner Mutter sein. Sie hatte immer Angst vor dem Alleinsein, und nun im Alter ist sie niedergeschlagen. Ihr fehlen vergnügliche oder überraschende Momente, auch wenn sie eigentlich nicht wenige Freunde hat, die sie mögen. Zum Beispiel klingelte, als ich sie das letzte Mal besuchte, unaufhörlich das Telefon. Sie ist in ständiger Erwartungshaltung, allerdings weiß ich nicht, worauf sie wartet.
Die Erzählerin dagegen erwartet nichts. Diszipliniert bewältigt sie ihren Alltag, indem sie klug winzige Varianten einbaut. Im Theater wählt sie jedes Mal einen anderen Platz, isst in der Trattoria jeden Mittag ein anderes Gericht, lässt sich im Nagelstudio alle 2 Wochen einen anderen Nagellack auftragen. Dennoch ist es ein Leben im Konjunktiv. Sie weiß, sie könnte eine andere Arbeit wählen, in eine neue Stadt ziehen, noch einmal von vorn anfangen. Aber vor so viel Veränderung schreckt sie zurück und allmählich entsteht der Eindruck, dass diese Art Leben ihr im Grunde doch sehr entspricht.
Auf der Straße in meinem Viertel begegne ich manchmal einem Mann, mit dem ich eine Geschichte hätte haben können. Wer weiß, vielleicht sogar eine lebenslange. Er wirkt immer glücklich, mich zu sehen. Er ist der Lebensgefährte meiner besten Freundin. Sie haben 2 Kinder zusammen. Unsere Beziehung beschränkt sich auf einen längeren Plausch auf dem Bürgersteig, einen schnellen Kaffee oder eine kurze gemeinsame Wegstrecke. Voller Eifer und heftig gestikulierend erzählt er mir von seinen Vorhaben. Und während wir nah nebeneinander hergehen, berühren sich gelegentlich diskret unsere Körper. Mir reicht eine feste Umarmung, auch wenn ich mein Leben mit niemandem teile. 2 Wangenküsse, 1 paar gemeinsame Schritte, ein Stück des Wegs zusammen. Ohne darüber zu sprechen, wissen wir jedoch beide, dass wir uns in ein falsches und zudem sinnloses Abenteuer stürzen könnten, wenn wir es nur wollten.
Nun könnte der Eindruck entstehen, diese Frau sei eine ziemlich depressive Person, aber das stimmt nicht. Das Buch heißt im Original Dove mi trovo. Und trovarsi bedeutet im Italienischen sowohl sich finden als auch sich irgendwo befinden. Mit dieser Doppelbedeutung spielt Jhumpa Lahiri, wenn sie ihre durchwegs kurzen Kapitel nach Orten benennt. Auf der Piazza zum Beispiel oder im Wartezimmer. Die Erzählerin ist nie getrennt von ihrer Umgebung. Sie beobachtet genau und macht sich Gedanken über alles, was sie wahrnimmt. Dadurch hat sie ein so reiches Innenleben, dass sie nahe Kontakte selten vermisst. Schon die schlichte Handlung, an einem Frühlingstag ein Brötchen auf einer Parkbank zu essen, kann sie mit Zufriedenheit erfüllen.
Ich halte nach einem Platz zum Hinsetzen Ausschau und lasse mich schließlich auf einer Bank in dem Park nieder, in dem nachts gedealt wird. Doch um diese Zeit ist er voller Kinder, Eltern, Hunde. Auch ein paar einsame Seelen wie ich sind dabei. Aber heute fühle ich mich gar nicht einsam. Ich nehme das Stimmengewirr wahr und staune über den Eifer, mit dem wir uns ausdrücken wollen, Erklärungen geben, dem anderen etwas erzählen. Ich weiß, dass mich dieses Viertel gern hat.
Jhumpa Lahiri bezeichnete es einmal in einem Interview als Befreiung, auf Italienisch schreiben zu können. Sie sagte, auf Italienisch sei es ihr möglich, in ihrer Literatur den tiefsten und verletzlichsten Teil ihres Wesens zu zeigen. Tatsächlich ist der schmale Roman wie ein Selbstgespräch, dem zu lauschen wir eingeladen sind. Wer das Buch oberflächlich liest, wird es vermutlich langweilig finden. Denn diese leise Prosa verlangt Leser, die bereit sind, sich auf die sensible Weltwahrnehmung von Jhumpa Lahiri einzulassen. Die Autorin zeigt uns, dass wir täglich unzählige Kleinigkeiten übersehen, die es wert wären, beachtet und bedacht zu werden. Das vorletzte Kapitel trägt den Titel »Nirgendwo«. Aber man lasse sich nicht täuschen, auch das Nirgendwo ist ein Ort, an dem Leben stattfindet. Und Jhumpa Lahiri gewährt ihrer Protagonistin zum Schluss doch noch eine überraschende und gar nicht so kleine Veränderung.
Margit Irrgang über Jhumpa Lahiris neuen Roman »Wo ich mich finde«. Der erscheint übermorgen bei Rowohlt. Und nach Paolo Conte geht's hier gleich noch mal kurz nach Stuttgart-Ost.
Il via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo.
Warum ist es denn immer wieder Stuttgart bei Ihnen?
Also ich wehre mich so ein bisschen so gegen dieses Label, dass ich immer Stuttgart-Beschreiberin bin, denn ich habe ja auch über Madrid geschrieben und im Aus und davon geht es auch sehr viel um die USA. Aber natürlich als Gegenwartsautorin schreibe ich über die Gegenwart, die ich unmittelbar erlebe. Und die ist nun mal mit Stuttgart verbunden. Wir können nicht alle in Berlin leben. Und die Welt, also die deutsche Literatur, besteht nicht nur aus Autoren, die in Berlin leben.
Genau, es braucht nämlich auch Autoren aus Stuttgart zum Beispiel, wie Anna-Katharina Hahn, die wir da eben gehört haben. Morgen kommt das neue Buch Aus und Davon. Das ist unser Lesenswertbuch der Woche. Und falls Sie am Anfang der Sendung schon dabei waren, dann haben Sie gehört, wie ich mit Anna-Katharina Hahn im Stuttgarter Osten unterwegs war, wo ihr Buch zu einem großen Teil zumindest spielt. Der Roman ist wieder Gegenwartsliteratur vom Feinsten. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen. Cornelia, geschiedene, gestresste Mutter von zwei Kindern im Stuttgarter Osten. Die braucht eine Auszeit von allem, steigt ins Flugzeug Richtung USA und überlässt die Kinderbetreuung ihrer Mutter Elisabeth. Die ist fest entschlossen, das mit den Kindern zu wuppen. Und das alles hat zwar viel mit Alltagsproblemen und Sorgen zu tun, ist aber trotzdem überhaupt nicht klein-klein. Denn Anna-Katharina Hahn, die geht durchaus ran, auch an die großen Themen. Sie entwirft in ihrem Buch so ein Geflecht aus menschlichen Beziehungen, vermischt mit ganz viel Geschichte. Und was mir an dem Roman besonders gefallen hat, ist, dass Anna-Katharina Hahn einen wirklich so in die Köpfe ihrer Figuren reinlesen lässt. Und wie sie das genau anstellt, das habe ich sie bei unserem kleinen Spaziergang durch Stuttgart-Ost auch gefragt.
So, Frau Hahn, wir haben uns hier im Stuttgarter Osten getroffen, sitzen vor der Lukaskirche und wir sprechen über Ihren neuen Roman, der morgen erscheint, Aus und Davon. Jetzt waren wir eben mal im ersten Teil des Gesprächs so bei den Orten, Stuttgarter Osten, es geht auch nach Amerika. Wir kommen mal ein bisschen näher zu den Figuren. Wie machen Sie das jetzt ganz konkret? Wie schaffen Sie das dann, die Figuren zu entwickeln? Bleiben wir mal bei den beiden Frauenfiguren.
Die Figuren, jede für sich, die Frauenfiguren, das sind ja, das eine ist Mitte 70, die andere Anfang 40 und dann ist da noch Bruno, der kleine Junge. Da muss man schon einen Anlauf nehmen, dann um sich einzufühlen. Aber das ist ja die Aufgabe der Schriftstellerin, Empathie.
Das merkt man, dass sie sich genauso, wie sie sich den Stuttgarter Osten erarbeitet, ergangen, erforscht haben, auch ihre Figuren erarbeiten, erforschen, dass da sehr viel Liebe auch drin steckt, finde ich. Was mir aufgefallen ist, es sind Frauen. Gut, es gibt den Bruno, der hat schon auch eine Stimme, aber eigentlich kommen die Männer nicht so richtig vor. Warum?
Es ist schon eine Frauenwelt. Die Frauen sind alleine, weil die Männer einfach nicht da sind. Also Cornelia hat natürlich, sie hängt noch an ihrem Mann, sie hat auch eine kleine Affäre oder One-Night-Stand, muss man schon eher sagen, als sie in den USA ist. Und sie denkt auch immer noch viel über ihre Ehe nach. Elisabeth natürlich auch. In Gedanken sind die Männer durchaus präsent und sie sind auch durch die modernen Kommunikationsmittel präsent. Also man schreibt sich WhatsApp und schickt Fotos und das löst auch viel Verwirrung dann aus. Aber sie müssen ja alleine klarkommen und ich hatte dann einfach auch keine Lust dazu, die Männer noch mit einer Stimme zu versehen. Ich wollte diesen Frauenkosmos erhalten.
Anna-Katharina Hahn, vielen Dank, dass Sie mir hier den Stuttgarter Osten gezeigt haben. Aus und Davon, morgen erscheint das Buch im Suhrkamp Verlag. Und jetzt würde ich vorschlagen, gucken wir mal hier im Stuttgarter Ostend, ob wir hier irgendwo noch was Leckeres zu essen finden oder vielleicht noch einen Kaffee trinken können.
Ja, ich denke, wir gehen jetzt einfach hier bergab und gucken am Ostendplatz direkt, ob wir das Ostkebab lecker finden oder irgendwas Vegetarisches.
Das ist eine gute Idee, das kommt auch im Buch vor, ne? Das,
ja, genau.
Alles ist im Buch. Ups. Lecker war es im Ostend-Kebab mit Anna-Katharina Hahn. Und jetzt haben wir Sie hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht auf Aus und Davon, was morgen rauskommt. Unser lesenswert Buch der Woche, ab morgen in den Buchläden bei Suhrkamp erschienen. Kurzer Break mit einem Song von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Literatur, die gibt's ja auch im Fernsehen. Neben der Lesenswert-TV-Ausgabe im SWR ist da mein Favorit Druckfrisch im Ersten. Ich schaue das Magazin besonders gern, weil das immer so ein bisschen wie Literaturkino ist. Jede Sendung bildlich ein kleines Kunstwerk. Der Moderator Dennis Scheck, der zieht durch die Welt und macht faszinierende Interviews vor faszinierenden Kulissen. Und ich finde, besser kann man Literatur im Fernsehen fast nicht stattfinden lassen. Und am Ende von jeder Druckfrisch-Sendung geht Dennis Scheck mit einem Mann aus dem Bild und da steht ein Name, Andreas Ammer. Das ist der kreative Kopf hinter den magischen Bildern von Druckfrisch. Und wie und was der wohl liest, das habe ich mich gefragt und ihn einfach mal angerufen. Hallo, Herr Ammer.
Hallo, hallo.
Grüße Sie. Herr Ammer, in jeder Druckfrisch-Sendung werden ja 3 oder 4 Bücher vorgestellt. Hand aufs Herz, lesen Sie die alle immer?
Ich versuche es, allein schon aus Respekt vor den Gästen. Außerdem schneide ich ja die Sendung und ich schneide schon gerne irgendwie Sachen, von denen ich weiß, was ich da tue.
Herr Ammer, als wir vor ein paar Wochen schon mal telefoniert haben, da habe ich Sie gebeten, sich ein Buch auszusuchen, was Sie gerade lesen und was man den lesenswert Hörerinnen und Hörern so ans Herz legen kann. Und da haben Sie sich für Peter Rosei entschieden, ein österreichischer Autor, der schreibt so aktuelle Gegenwartsromane eigentlich, aber Sie haben sich ein Buch von ihm ausgesucht, was ich jetzt eher so Reiseliteratur nennen würde, Die große Straße.
Ja, in den bekannten Zeiten, in denen wir gerade leben, stellt man sich ja schon mal als Lesender vor sein Regal und denkt, was lese ich denn jetzt? Und ich stand plötzlich vor einem Buch, das einen Titel hat, der wie für diese Zeit geschaffen war. Das war von Peter Rosei, Entwurf für eine Welt ohne Menschen, Entwurf zu einer Reise ohne Ziel. Es war ein Buch, das ich in meiner Kindheit irgendwie geradezu verehrt habe. Und dann dachte ich mir, was ist eigentlich aus diesem Peter Rosei geworden? Und siehe da, er hat ein neues Buch und das Buch heißt Die große Straße. Die große Straße sind Reiseerzählungen dieses Peter Rosei. Das Tolle an diesen Erzählungen ist, die handeln nur von Reisen durch die ganze Welt. Peter Rosei ist offensichtlich ein großer Reisender auch. Aber es ist außer der Bewegung, ich trete auf die Straße hinaus, wird sich da nie bewegt, sondern es ist irgendwie ein großes Schauen, Sehen. Und ich habe ein objektives Zeichen dafür, dass ein Buch gut ist. Ich habe eine Unart. Ich mache mir oben ein Eselsohr hinein, wenn ich auf einer Seite einen tollen Satz finde. Dieses Buch, Die große Straße von Peter Rosei, ist quasi doppelt so dick geworden, weil ich quasi jede zweite Seite irgendwie ein Eselsohr reingemacht habe. Auf jeder zweiten Seite sich ein so toller Satz findet, dann denke ich, den will ich wiederhaben, den will ich aufheben, den will ich in meinem Kopf haben.
Oh, das hätten wir jetzt natürlich ganz gerne eigentlich mal einen Satz gehört, ne?
Oh.
Haben Sie es gerade zur Hand?
Ja, das Problem an den Eselsohren und den Nicht-Anstreichungen ist, dass ich die Sätze nicht so schnell finde.
Gucken Sie mal.
Es sind so viele Sätze drin, denen ich gleich, ich nehme den ersten, den ich mir angeknickt habe. Und das ist eine Frage, die heißt, kann man etwas finden, von dem man nicht weiß, was es ist? Fragezeichen. Da fängt man sofort an zu denken.
Ja, das stimmt.
Was könnte das sein, von dem ich nicht weiß, was es ist?
Ja.
Und schon ist man irgendwie in den schönsten Gedanken drin. Wann habe ich das letzte Mal etwas gefunden, von dem ich nicht weiß, was es ist? Aber irgendwie die Kraft eines Schriftstellers, dieses plötzliche Aufscheinen von etwas, von dem man nicht wusste, eine Erkenntnis, in einen solchen Satz nochmal zu gießen, der einen sofort irgendwie rausreißt, woanders hinbringt. Große Kunst.
Genau, woanders hinbringt. Meine Assoziation war jetzt nämlich, Herr Ammer, die Überraschung der Reise.
Genau.
Richtig? Ja, sehr schön.
Ja, und andere Sätze da drin, den zitiere ich jetzt aus dem Kopf, bevor ich ihn wieder lange suche. Ein anderer Satz war, wieso ist man schon etwas Besonderes, wenn man 1000 Kilometer von dem weg ist, wo man eigentlich hingehört? Also das quasi das Prinzip der Reise, das große Rätsel der Reise, wieso reisen wir? Im Moment nicht, aber es sind diese vielen Fragen. Natürlich ist man 1000 Kilometer entfernt derselbe Mensch, aber irgendwie fühlt man sich auf diesen 1000 Kilometer Entfernung plötzlich wie ein besonderer Mensch, bloß weil man in Indien ist, wo irgendwie Millionen von Menschen sind, die jetzt zwar alles besondere Menschen sind, aber wieso ist man jetzt plötzlich ein anderer, wenn man da war? Die ganzen Fragen, die einem irgendwie daheim mit einem Buch irgendwie die ganze Zeit um die Welt führen und auch um die Welt des eigenen Kopfes, und das ist irgendwie das Schönste, was ein Buch machen kann.
Das ist das Buch, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen würden. Da stellen wir auch gleich noch alle Infos zusammen auf unserer Homepage. Und ich danke Ihnen überhaupt für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Anfrage. Eine schöne Sendung wünsche ich.
Andreas Ammer, der kreative Kopf des Literaturmagazins Druckfrisch. Er hat uns Peter Rosei empfohlen. Die große Straße ist im Residenzverlag erschienen und für das Reisen im Kopf prima geeignet. Körperlich verreisen ist ja gerade so eher mau.
You're still hiding in the park. You look so happy when you're down, down, down. Under the trees,
where you won't be found. And you're still dancing in the dark. It makes you happy when you're down, down, down. No one can see you spinning round and round. And your feet, they keep on moving, even when the nights are cold. When you roll, will you still be dancing? Oh, into the dawn of the light. I haven't seen you for a while. You still look happy when you're down, down, down. You keep on moving to keep warm when the leaves turn brown. And you're still reaching up to the sky. It makes you happy when you're down, down, down. I still believe that one day you will take off from the ground. And your stars, they keep on burning. Singing love is coming down to those who care. Hear the voices singing everywhere. Singing love is coming down to those who care.
Bukahara mit Happy. Und nun, liebe Miteltern da draußen, liebe Mitleidenden, ein Buchtipp für euch, die ihr mit den großteils kitafreien Kindern in den Homeoffices ausharrt seit Wochen. Mein Zweijähriger jedenfalls ging in den letzten Wochen regelmäßig die Decke hoch und das Einzige, was ihn wieder runterholte, war Buchgucke, wie er es nennt. Sehr gern mag er ein Buch, in dem es um zwei Dinge geht, die man als Zweijähriger so richtig super findet. Ein Hund und Pommes. Rogers Pommesbude ist ein wirklich schönes Kinderbuch aus Frankreich. Im Mittelpunkt steht Roger, ein Dackel mit dem langgezogenen Körper eines Hotdogs. Und Roger ist für einen Hund sehr grüblerisch. Er macht sich sehr viele Gedanken über die Welt und darüber, was er eigentlich machen will aus seinem Leben.
Roger war kein Hund, der bellend dem Postboten hinterherwetzte, Radfahrer in die Waden zwickte oder zu kläffen anfing, sobald ein Auto an ihm vorbeifuhr. Diese Dinge fand er müßig. Viel lieber träumte er vor sich hin. Wenn ich ein Mensch wäre, dachte er, könnte ich Astronaut werden oder Stepptänzer oder Country-Sänger. Oder auch, warum eigentlich nicht, Friseur.
Friseur wird er dann nicht, sondern Roger macht kurzerhand eine Pommesbude auf, steigt zum Frittenkönig der Welt auf. Glücklich macht ihn der ganze Erfolg aber nicht und am Ende findet der Dackel doch noch seine Berufung. Eine richtig schöne Geschichte darüber, was wirklich zufrieden macht. Rogers Pommesbude mit wunderschönen, großformatigen Bildern von Roger, einem Illustrator aus Quebec. Ein Buch darüber, was wirklich glücklich macht im Leben. Offizielle Altersempfehlungen 0 bis 6 Jahre und prima geeignet für Zweijährige. Das kann ich Ihnen versichern.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Musik von Sass. Dorothy, meine Tontechnikerin, tanzt oder, naja gut, sie wippt ein bisschen. Und das war's hier auch schon wieder vom Lesenswertmagazin für diesen Sonntag. All die schönen Bücher haben wir für Sie auf der SWR 2 Homepage zum Nachlesen aufgelistet. Dabei war heute Anna-Katharina Hahn mit Aus und Davon, Jhumpa Lahiri, wo ich mich finde und auch das schöne Kinderbuch Rogers Pommesbude. Mein Name ist Theresa Hübner. Die Technik hatte Dorothy Vossen fest im Griff. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.